paar vereinzelte, freundliche Leute, wahrscheinlich keine Remscheider. Ich glaube, ich muss noch eben Eindruck weitergeben oder Zeugnis, bin ich so ganz sicher, was von beiden es ist. Ich habe gestern gebetet und habe unter anderem halt längere Zeit Gott in Sprachen angebetet und auf einmal habe ich verstanden, was ich sage. Das passiert nicht häufig, aber so in letzter Zeit auch ein bisschen öfter als früher. Und ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, aber es war irgendwie so sinngemäß, irgendwie, dass der Geist sich Bahn bricht und das Leben aus unserem Geist herausbricht. Und dann kam Johannes 6, Vers 63, wo Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und Leben. Und ich habe gerade das Gefühl gehabt, dass das vielleicht noch für den einen oder anderen von euch auch irgendwie so der Fall ist oder etwas, wo du gerade drüber nachdenkst, irgendwie wie das passieren kann. Und ich meine irgendwie, dass man es echt lernen kann, irgendwie, dass man wirklich im Geist lebt, wie Paulus das im Galaterbrief so schön beschreibt und eben nicht mehr irgendwie nur so aus seinen eigenen Möglichkeiten und aus dem Fleisch heraus lebt, sondern in dieses geistliche Leben reinzukommen. Und es kann passieren, dass es sich einfach wie Bahn bricht. Und auf einmal ist das irgendwie alles ganz anders und man lebt anders, man denkt anders, man fühlt anders, als man das sonst so getan hat. Und falls irgendjemand von euch an diesem Punkt ist, irgendwie, komm doch vielleicht nach der Predigt mal zu mir, dann bete ich gerne für dich, irgendwie, dass das passiert und sich Bahn bricht und aus dir herausbricht. Halleluja. So, ich stelle mir am besten noch eben meine Uhr, weil ich glaube, die Predigt wird heute etwas länger werden. Da kann ich nichts zu. Einfach viel auf dem Herzen. Ja? Nur auf die Pause. Ist die letzte Predigt dieses Jahr, also die letzte richtige Predigt in Anführungsstrichen. Nächsten Sonntag haben wir auch noch Gottesdienst, aber da geht es dann ganz traditionell wieder um die Weihnachtsgeschichte. Und ich habe mir auch gedacht, dass es gut ist, das zu machen, weil ja doch manchmal dann Leute noch Verwandte mitbringen, die dann weihnachtlichen Gottesdienst erwarten. Und so ist das jetzt heute quasi die letzte Predigt, die über das Thema geht, was uns das ganze Jahr über beschäftigt hat. Es ging nämlich eigentlich fast das ganze Jahr über um Ethik und wie man sich verhält im Reich Gottes, wie der Christus-Charakter aussieht, wie Gott sich vorstellt, dass wir miteinander umgehen, wie Gott denkt, dass wir in der Welt leben sollen, wie man so leben kann, dass man geistliche Strahlkraft hat und so weiter. Das wird ein Thema sein, das uns auch 2011 noch einige Male beschäftigen wird. Also ich bin überrascht, wie viel darüber in der Bibel steht und wie positiv das alles ist und freue mich schon darauf, weiter darüber zu predigen. Und ich möchte heute eine Predigt halten, die das einerseits ein bisschen zusammenfasst, andererseits aber ein Fundament legt und zum Dritten auch noch eine neue Predigtreihe einleitet. Also heute, wie in der Kinderüberraschung, es gibt drei Sachen auf einmal. Und die neue Reihe, die ich anfangen möchte, geht über Identität, wer wir eigentlich in Christus sind. Und ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie eine längere Predigtreihe drüber gehalten. Und es wird auch diesmal nicht so sein, dass jetzt die nächsten 6 Wochen davon handeln, sondern ich glaube, das wird so peu à peu kommen, immer wieder mal eine. Aber ich merke einfach, dass das Thema kolossal wichtig ist. Ausgehend tut das Ganze von einem Zitat von Bill Johnson, das ich neulich in irgendeiner seiner Predigten gehört habe, kann schon letzte, vorletzte Woche gewesen sein, wo er sagt, entweder lebst du aus deiner Identität, oder du lebst für deine Identität. Und ich dachte so, wow, das stimmt. Entweder weiß ich, wer ich bin, oder ich eier irgendwie durchs Leben und versuche, die Sachen mir zu erarbeiten, zu erkaufen, irgendwie zu bekommen, die für mich wichtig sind. Und es ist natürlich viel entspannter, wenn man weiß, wer man ist, gerade wer man in Christus ist, um von dieser Perspektive aus zu leben, als wenn man nie genau weiß, irgendwie, was eigentlich Erlösung ist, wo man eigentlich steht im Leben, wer man ist, dann hat man echt ein schweres Leben. Wenn du weißt, dass du geliebt bist, dann gehst du anders durchs Leben, als wenn du versuchst, dir immer Sympathie und Anerkennung zu erkaufen von den Menschen und damit eigentlich automatisch dich natürlich so verhältst, dass du es immer weniger bekommst. Oder wenn du weißt, irgendwie, dass du gerecht bist vor Gott, dann wirst du ganz anders leben und auch ganz anders an Heiligkeit rangehen, als wenn du immer meinst, irgendwie, dass du vor Gott doch nur ein dreckiger Sünder bist, der ebenso zufällig ein bisschen durch das Blut Jesu bestehen kann, bis zur nächsten Sünde wenigstens. Und das kann dein Leben echt kaputt machen, wenn du so lebst. Und deswegen ist Identität eigentlich so der Dreh- und Angelpunkt, um den sich vielleicht nicht alles, aber doch sehr, sehr viel im christlichen Leben dreht. Und wenn du einmal verstanden hast, wer du in Christus bist und was deine Identität in ihm ist, dann muss das das Leben eigentlich notwendig verändern. Es kann überhaupt nicht anders sein. Ich meine, dass viele Probleme, die wir in unserem geistlichen Leben haben, eben daher rühren, dass wir nicht wissen, wie Gott uns sieht und dass wir auch nicht wissen, wie wir in Christus sind. Das berührt eine uralte Menschheitsfrage, die man in Philosophie und Recht und Theologie vermutlich wirklich ungefähr so lange sehen kann, wie die schriftliche Überlieferung zurückgeht, nämlich die Frage, ob der Mensch eigentlich das ist, was er tut, oder ob der Mensch das ist, was er ist. Also der Unterschied zwischen Sein und Tun ist riesengroß, also findest du eigentlich überall in der Literatur. Und ich weiß, dass man die Frage nicht einfach beantworten kann, denn beides gehört irgendwo zusammen. Wenn du auf eine bestimmte Weise bist, dann wird sich das in deinem Tun äußern. Und umgekehrt, wie wenn du immer irgendwie das Falsche tust, dann kommst du vielleicht auch irgendwann da an, dass es Rückschlüsse auf dein Leben macht und dass es dich innerlich verändert. Und so kann man beides nicht völlig auseinanderziehen. Ich meine aber, dass gerade durch das Opfer Jesu etwas passiert ist, was das Pendel deutlich in Richtung Sein ausschlagen lässt und dass es für Gott weniger darum geht, was wir tun und vielmehr darum geht, was wir eigentlich im Innern sind. Und da kommt manches Mal so eine Schwierigkeit in unserem Leben mit Gott her, weil nämlich wir seltsamerweise mehr auf das schauen, was wir tun und was unsere ganzen geistlichen Geschwister tun, als auf das, was wir sind und was Jesus in uns gemacht hat. Und ich glaube, dass es mindestens zum Teil daran liegt, dass man das, was Jesus getan hat, nicht sehen kann und mit Händen greifen kann und dass man nur den einen Zugang hat, nämlich durch den Glauben, und dass man die anderen Dinge halt wirklich sehen kann und den Schmerz spüren kann, den es manchmal so mit sich bringt, sich falsch zu verhalten, und dass es deswegen oft schwer ist, in diese Realität Gottes reinzukommen. Und da, wo das Wort Gottes dann sagt, glaube nur, kriegen wir es nicht hin, weil es uns schwerfällt, es einfach nur zu glauben, was Jesus getan hat, und wir viel lieber irgendwie dafür arbeiten würden, dass er irgendetwas in unserem Leben macht, von dem wir noch nicht glauben, dass es da ist. Und meine große Hoffnung ist natürlich, dass so eine Predigtreihe darüber, wer wir in Christus sind, uns allen hilft, also mich absolut eingeschlossen, mehr im Glauben zu leben und mehr irgendwie das anzunehmen und wirklich zu wissen, was in uns eigentlich ist, was Jesus in uns gemacht hat, und dass wir es hinbekommen, an wenigstens Schlüsselpunkten mehr aus der Identität herauszuleben, als uns abzustrampeln, irgendetwas zu bekommen, was wir eh schon längst haben. Das ist nämlich eigentlich eine ganz große Traurigkeit. Und ich möchte anfangen heute mit der Gerechtigkeit, also ob wir gerecht vor Gott sind, wie wir gerecht vor Gott sind. Und es ist ein riesengroßes Thema, total wichtig. Ich glaube, du kannst echt nicht wirklich vor Gott stehen, wenn du nicht weißt, irgendwie, dass du gerecht gemacht bist, dann funktioniert das nicht. Und Gerechtigkeit ist nicht irgendwie das, was der Richter macht, irgendwie, dass er versucht, irgendwie nicht voreingenommen zu sein gegenüber einer Seite oder der anderen, sondern Gerechtigkeit ist es, heilig, unschuldig, rein, sündlos vor Gott zu stehen. Und das kann etwas sein, ist etwas, was nur er machen kann. Ich fange mal ganz vorne an, nämlich in der Reformation, und gehe zurück ungefähr auf das Jahr 1523 bis 24. Ich glaube, der Ausschnitt, den ich euch vorlese, den hat Luther um diese Jahreswende herum geschrieben. Und Martin Luther war jemand, der total zu kämpfen hatte mit der Gerechtigkeit Gottes. Er war ein frommer Mönch und er hat sich bemüht, Gott zu gefallen. Und er hatte immer das Problem, dass er es verstanden hat, dass Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass wir aktiv so leben müssen wie Gott. Und dass wir uns bemühen müssen, nicht zu sündigen, genauso zu leben wie Jesus, keinen schlechten Gedanken zu haben, nichts, was irgendwo dem Wort Gottes widerspricht, und dass das die Gerechtigkeit Gottes wäre. Und Luther ist daran zerbrochen. Wirklich, wenn du Predigten von ihm darüber liest, dann merkst du irgendwie, wie fertig er gewesen ist deswegen, wie er sich angestrengt hat und es immer nicht geklappt hat. Und Luther hat dann noch so diese schöne, lustige alte Sprache dabei und schreibt dann irgendwie so Sachen wie, dass er sich sehr bemüht hat, durch Möncherei Jesusmäßig zu werden und alles getan hat, was man mit der Möncherei erwirken kann, und immer wieder gemerkt hat, es klappt nicht. Und im Original geht das folgendermaßen, und ich hoffe, ihr haltet das aus, mal ein bisschen alte Sprache zu hören. Müsst ihr vielleicht einfach mal die alte Elberfelder lesen oder eine Urluther, wenn ihr das nicht gewohnt seid. Macht ja auch manchmal Spaß. Mir hatte bis dahin nicht die Kälte des Herzens im Wege gestanden, sondern ein einziges Wort, das in Römer 1, Vers 17 steht. Die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm, nämlich dem Evangelium, offenbar. Denn ich hasste dieses Wort Gerechtigkeit Gottes, das ich durch den Gebrauch und die gewohnte Verwendung bei allen Gelehrten gelehrt worden war, philosophisch zu verstehen, von der, wie sie sagen, formalen oder aktiven Gerechtigkeit, durch die Gott gerecht ist und die Sünder und die Ungerechten straft. Ich aber, der ich, obgleich ich als untadeliger Mönch lebte, mich vor Gott als Sünder mit unruhigstem Gewissen fühlte und nicht vertrauen konnte, dass ich durch meine Genugtuung versöhnt sei, liebte nicht, nein, ich hasste den gerechten und die Sünder strafenden Gott. Im Geheimen war ich, wenn auch nicht in Verfluchung, so doch im gewaltigen Murren, aufgebracht gegen Gott, indem ich sagte, als ob es wahrlich nicht genug sei, dass die armen Sünder und die durch die Erbsünde ewig Verlorenen durch jede Art von Unheil durch das Gesetz der 10 Gebote bedroht sind, wenn nicht Gott durch das Evangelium Leid zum Leid hinzufügte und auch durch das Evangelium uns Gerechtigkeit und seinen Zorn androhte. Ich raste so mit grimmigem und verwirrtem Gewissen, bedrängte aber ungestüm an dieser Stelle Paulus, brennend dürstend, um zu wissen, was der heilige Paulus eigentlich wollte. Das geht vielen von uns auch heute noch so. Tag und Nacht dachte ich unablässig darüber nach, bis Gott sich meiner erbarmte und ich auf den Zusammenhang der Worte achtete, nämlich, die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbar, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als die Gerechtigkeit zu verstehen, durch die der Gerechte durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus dem Glauben, und begriff, dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar, und zwar die passive, durch die uns der barmherzige Gott durch den Glauben rechtfertigt. Ich glaube, wenn man mit einem richtigen Verständnis von Gnade aufwächst, dann kann man fast nicht nachvollziehen, was Martin Luther durchgemacht hat. Dann kann man nicht nachvollziehen, wie es ist, irgendwie, dass man bei jedem schlechten Gedanken, den man hat, irgendwie sofort die Nacht durchbetet und anfängt zu fasten und zu kämpfen, um in die Heiligkeit reinzukommen und wieder die Gerechtigkeit Gottes zu sein. Dann kann man sich vielleicht nicht vorstellen, wie es ist, irgendwie bei jeder Sünde, die man begeht oder die man auch nur begehen könnte, irgendwie weil die Versuchung da ist, sofort Angst zu haben, wie dass man das Heil wieder verloren hat und doch wieder irgendwie auf der falschen Seite irgendwie des Gerichtes steht. Und wie hart es sein muss, irgendwie so angstmotiviert zu leben und immer in diesem Sündenbewusstsein drin zu sein und es trotzdem nicht zu schaffen, rauszukommen. Und letzten Endes, und das kann ich dir garantieren und das ist millionenfach erwiesen, du wirst nicht mit einem Sündenbewusstsein heilig leben. Wenn du dich immer irgendwie darum drehst, was du getan hast oder irgendwie was du noch tun könntest, was Gott nicht gefällt, dann wird das dir kein Fundament geben und keine Kraft geben, es sein zu lassen. Es ist immer so, irgendwie das, was du versuchst nicht zu machen, da denkst du die ganze Zeit dran und wenn du daran denkst und dich darum drehst, dann tust du es automatisch wieder. Also es kann irgendwie keine Errettung da drin sein, es kann kein Heil da drin sein, sich immer mit seiner Sünde auseinanderzusetzen, das funktioniert nicht, das macht keinen Menschen heilig. Boah, und dann diese große Erkenntnis Luthers, Mensch, Gerechtigkeit Gottes ist passiv, ist etwas, was Gott mir gibt und ich muss nur im Glauben Ja dazu sagen und glauben, wie dass Jesus für mich gestorben ist und schon habe ich diese Gerechtigkeit Gottes und ich stehe gerechtfertigt vor Gott. Ich meine, das war so eine heftige Erkenntnis, dass sie buchstäblich ganz Europa in Brand gesetzt hat durch die Reformation und die darauf folgenden Glaubenskriege, ganz schreckliches Kapitel eigentlich. Aber irgendwie, es war irgendwie etwas so Heftiges und Intensives, so eine große Offenbarung Gottes, dass sie nicht nur Luthers Leben verändert hat, sondern eigentlich irgendwie das ganze christliche Abendland verändert hat. So gewaltig ist das gewesen, was Luther da begriffen hat. Und doch ist das, was Luther verstanden hat, noch nicht mal so weitgehend, wie es die Bibel sagt. Oder vielleicht hat es so weitgehend verstanden, aber in dieser Predigt kommt es nicht so raus. Die Bibel sagt nicht, dass wir vor Gott Gerechtigkeit empfangen haben durch den Glauben und jetzt irgendwie Gerechtigkeit hätten, dass wir gerecht vor Gott stehen, sondern die Bibel geht ein ganzes Stück weiter. 2. Korinther 5, Vers 21, und das ist eine Stelle, meine Güte, ich könnte jetzt anfangen, mich zu freuen, aber ich kann auch stattdessen einfach predigen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Heißt also, Gott hat uns nicht einfach nur Gerechtigkeit gegeben, sondern er hat uns zur Gerechtigkeit gemacht. Und der Tausch ist mit Jesus vollkommen. Gott hat Jesus selber, der von keiner Sünde wusste, der keine sündige Tat begangen hat, hat er zur Sünde gemacht, also hat seine ganze Identität in Sünde hinein verwandelt, damit unsere Identität Gerechtigkeit würde, wiederum unabhängig von dem, was wir tun, wir die Gerechtigkeit sein können, die vor Gott gilt. Und ich meine, das ist dieser schreckliche Moment, irgendwie, wo Jesus am Kreuz hängt und vielleicht die einzigen hebräischen Worte, die man als Christ kennt, dieses Eli, Eli, lama sabachthani sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist der Moment, irgendwie, wo nicht mehr Jesus am Kreuz hängt, sondern die Sünde der Welt. Und nicht mehr irgendwie Jesus mit der Sünde, sondern Jesus als Sünde. Die Sünde persönlich hängt da. Und Gott sieht nicht mehr seinen Sohn am Kreuz hängen, sondern er sieht die Sünde persönlich und muss sich abwenden, kann in diesem Moment nicht mehr bei Jesus sein, weil er in seiner Heiligkeit nicht mehr bei dem sein kann, was da am Kreuz hängt. Und dadurch kommt ein Tausch, den man sich tiefer nicht vorstellen kann. Nämlich auf einmal, wie geht es nicht mehr darum, was wir tun, sondern wir werden in ihm Gerechtigkeit. Das ist unsere Identität. Unsere Identität ist, ich bin Gerechtigkeit. Erstmal unabhängig davon, was ich mache. Ich bin Gerechtigkeit. Selbst wenn ich gesündigt habe, irgendwie meine Identität ist es nicht. Es kommt nicht aus dem, was im tiefsten Innern mich ausmacht und was Gott im tiefsten Innern in mir sieht. Denn im tiefsten Innern ist es so, ich bin Gerechtigkeit. Und das ist so heftig, dass viele Bibelübersetzer sich nicht getraut haben, das so richtig wörtlich zu übersetzen. Und in manchen Bibelübersetzungen es dann nochmal so ein bisschen verdreht ist. Und gerade dieser krasse wesensmäßige Unterschied zwischen Sein und Tun nicht mehr so klar rauskommt. Beispielsweise in der neuen Genfer Übersetzung heißt es, den, der ohne Sünde war, hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung zu ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen. Das heißt also, Gott gibt uns Gerechtigkeit und wir stecken uns die in die Tasche und können das bei gegebener Gelegenheit rausholen, ist ja schon etwas. Aber es ist nicht irgendwie so krass, wie es der Grundtext sagt, dass wir wirklich zur Gerechtigkeit gemacht wurden. Und ich habe es also extra noch ein paar Mal im Griechischen nachgelesen, also es ist hundertprozentig so. Es geht darum, dass Gott einen wesensmäßigen Unterschied gemacht hat, uns wesensmäßig verändert hat. Und wenn es wiederum im Korinther heißt, dass wer in Christus Jesus ist, eine neue Schöpfung ist, dann bezieht sich das genau darauf, wir sind wesensmäßig verändert, wir sind neue Menschen und wir sind die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ja, wenn ihr wach wärt, würde vielleicht irgendjemand Amen sagen, aber wenigstens einer, danke Roland. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, warum ist das dann so schwer, da reinzukommen? Also ich meine, wenn ich das doch bin, irgendwie, warum habe ich so Probleme, das anzunehmen? Und warum ist es dann ganz oft so, dass ich wieder an meine Sünden zurückdenke, sogar an die Sünden, die ich vor 10 Jahren vielleicht begangen habe oder irgendwie so extrem unter dem leide, was ich vorgestern falsch gemacht habe? Und warum komme ich nicht irgendwie da rein, dass ich aus dieser Identität leben kann? Warum ist immer diese blöde Anklage in meinem Kopf? Und um das zu erklären, muss ich mal ein bisschen ausholen. Und leider sogar bis vor Adam und Eva fürchte ich, also tatsächlich ganz ans Ende der Bibel und nicht an den Anfang, nämlich in die Offenbarung hinein. Und Offenbarung ist ein tolles Buch. Hat jemand noch nicht die Offenbarung gelesen? tut es. Also Offenbarung ist ganz toll. Das Problem an der Offenbarung ist, dass das Zeitraster fehlt. Und es einige Dinge gibt in der Offenbarung, die sind zu Zeiten des Johannes passiert, der die Offenbarung empfangen hat, nämlich beispielsweise die Sendschreiben in den ersten 3 Kapiteln. Und andere Sachen gibt es, die sind noch weit vor Johannes passiert und ein paar andere Sachen, die sind jetzt noch nicht passiert, die liegen also in der Zukunft. Und alles ist so ein bisschen wild durcheinander gemischt und es ist schwer herauszufinden, wann etwas war. Und ich lese euch jetzt eins vor, es kommt aus Offenbarung 12, 9 bis 10, was sehr am Anfang der Menschheitsgeschichte passiert ist, vielleicht sogar vor dem Anfang der Menschheitsgeschichte. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Und warum ich glaube, dass das nicht passieren wird, sondern schon passiert ist, ist, dass Jesus sagt im Lukas 10, Vers 18, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Also Jesus war irgendwie schon, bevor seine Jünger Dämonen ausgetrieben haben, hatte Jesus schon gesehen, dass der Satan wie ein Blitz vom Himmel fällt. Und was hier beschrieben ist, ist, dass der Ankläger der Brüder und Schwestern auf die Erde geworfen wird. Und als ich das jetzt gelesen habe, irgendwie letzte Woche, Offenbarung 12, falls ich erst vor ein paar Tagen, habe ich mich also total gefreut und irgendwie so ein bisschen gewundert, weil ich hatte es immer anders gelernt und vielleicht geht das dem einen oder anderen von euch auch so. Ich habe immer gelernt, dass der Satan vor Gott steht und mich vor Gott verklagt. Und dass jedes Mal, wenn ich irgendetwas Falsches mache, kommt der Teufel zu Gott und sagt, nee, der Storch, der immer so behauptet, so fromm zu sein und immer predigt und vorne steht, der hat das und das gemacht. Und dann kommt aber auch nicht nur der Teufel, sondern kommt gleich auch Jesus und vertritt mich vor Gott und sagt so, ja, kann sein, dass das gemacht hat, aber das ist alles unter dem Blut und deswegen ist das in Ordnung und dann passt das wieder. Und ich habe das immer so gehört, aber es hat mich auch immer kolossal irritiert und ich habe mich gefragt, ob das wirklich so sein kann. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, ich fand es total ätzend, mir vorzustellen, dass ich in der Anbetung vor den Thron Gottes komme und der Erste, den ich treffe, ist der Teufel. Also das geht ja gar nicht. Also ich meine, ihr kennt das, also egal wie gut die Party ist, irgendwie ein schlechter Gast, irgendwie kann alles kaputt machen. Und dann weiß ich nicht, warum soll ich in den Thronsaal Gottes kommen, wenn ich dann erst den treffe. Also das fand ich schon schrecklich. Aber das Zweite fand ich eigentlich noch komischer, weil das Bild, das da gemalt ist, ist, dass Gott sich ja offenbar seiner Errettung ganz schön unsicher ist. Und dass es reicht, wenn der Teufel kommt und sagt, wie die Linda hat gesündigt, dass Gott dann wieder einen Fürsprecher in Jesus braucht, um nicht sofort wieder einen Hals zu kriegen und zu sagen, okay, mit der Errettung war das nichts. Aber das ist ja wirklich, als ob Gott nicht wüsste, dass er uns wesensmäßig zur Gerechtigkeit gemacht hätte und vielleicht so ein bisschen vergesslich ist, gehirnmarode ist und es immer wieder die Überzeugung von Jesus bedarf, dass wir da drin bleiben können in dem, was er für uns getan hat. Also fand ich total absurd, die Vorstellung. Und zum Glück ist es auch nicht so. Der Verkläger der Brüder und Schwestern verklagt uns nicht die ganze Zeit vor Gott, sondern er ist runtergefallen auf die Erde und macht jetzt was? Genau, er macht Stress. Der Teufel hat kein Problem, sich seiner Identität gemäß zu verhalten und er ist ein Räuber und ein Dieb und ein Mörder, das wissen wir von Jesus, Johannes 10, Vers 10, und er macht das meisterlich. Er hat kein Problem damit, dass er hin und wieder versehentlich etwas Gutes tut, sondern er lebt das Böse, was er ist und verklagt die Geschwister. Und er tut das zunächst einmal in unserem eigenen Denken. Er kann Gott nicht davon überzeugen, dass wir rausgefallen sind aus der Gnade. Er kann Gott nicht davon überzeugen, dass unser Innerstes wieder Sünder ist. Aber er kann uns davon überzeugen. Und so kommt immer wieder diese blöde Stimme, die sagt, weißt du noch, was du damals gemacht hast? Und vielleicht ist euch das mal aufgefallen, aber das Neue Testament ist total voll von juristischen Fachausdrücken. Also das ist mir auch neulich erst aufgefallen, komisch, ich habe das nie irgendwie durch so eine Jurabrille gelesen, aber es ist tatsächlich so, ne? Da ist die Rede von Richterstühlen, da ist die Rede von Schuld, da ist die Rede von Überführung, da ist die Rede von dem Ankläger, dem Verkläger der Brüder und es ist auch die Rede von dem Rechtsanwalt, von dem Beistand, nämlich dem Paraklet, dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist uns gegeben als Rechtsbeistand quasi in diesem Kampf um unsere Identität. Und ihr kennt wahrscheinlich beide Stimmen, also gehe ich von aus. Und wie man kennt die Stimme des schlechten Gewissens, die dir sagt, hat nicht geklappt mit der Errettung, du bist nicht Gerechtigkeit. Aber wir kennen auch diese Stimme des Heiligen Geistes, die dann da ist und uns verteidigt und sagt, doch, doch, das kann schon sein. Wie in der Bibel steht Folgendes geschrieben. Und so haben wir auf unserer Seite den besten Rechtsanwalt der Welt, also den Rechtsanwalt, der eigentlich niemals irgendeine Schlacht verliert, der niemals einen Angeklagten verliert, sondern der jeden Prozess gewinnt. Und ich weiß nicht, guckt ihr Rechtssendungen im Fernsehen? Da gibt es ja im deutschen Fernsehen so einige. Aber ich weiß, wenn ich jetzt fragen würde, es würde sich sowieso keiner trauen, aufzuzeigen und zu sagen, dass er sich sowas anguckt. Aber vielleicht habt ihr in den 80er Jahren Matlock geguckt. Das war damals eine respektable Sendung. Ferry hat es geguckt, gut, wenigstens einer. Dann könnt ihr euch das ja so ein bisschen vorstellen, wie das in so einem Gerichtssaal abgeht. Und der Gerichtssaal, das ist dein Kopf, das ist dein Herz. Und es ist da, der Verkläger kommt und sagt, guck, was du gemacht hast. Und dann sagt er vielleicht noch das über deine Geschwister und sagt, guck, was die gemacht hat. Und dann kommt der Rechtsanwalt, der das Gesetz in- und auswendig kennt und der dich kennt und der deine Geschwister kennt und der deine Hintergründe und Motivationen kennt und sagt, nein, immer noch die Gerechtigkeit Gottes. Aber es gibt einen Prozess, einen einzigen Prozess, den kein Rechtsanwalt der Welt gewinnen kann. Ein Prozess, in dem selbst irgendwie Staranwalt Heiliger Geist regelmäßig verliert. Und welcher Prozess ist das wohl? Das war gar keine Fangfrage, das war eigentlich nur eine Nachdenkfrage. Es ist der Prozess, in dem der Angeklagte aufsteht und sagt, stimmt, schuldig, habe ich gemacht, ich bin so. Dann ist es egal, wie gut dein Anwalt ist, dann verliert selbst der Heilige Geist den Prozess. Also in dem Moment, wo der Teufel zu dir kommt und sagt, du bist ein elender Sünder und du sagst, ja, stimmt. Und in dem Moment, in dem der Teufel zu dir kommt und sagt, du kannst niemals vor Gott bestehen und du stehst auf und sagst, stimmt, habe ich gemacht, so bin ich. Und in dem Moment, in dem der Teufel zu dir kommt und sagt irgendwie, Michael, was der schon alles gemacht hat, und du nimmst das an und sagst, ja, Michael ist echt irgendwie der letzte Hahnepampe und mit dem kannst du in der Pfeife rauchen und du hast sofort irgendwie diesen Zorn, in dem Moment ist es egal, was der Heilige Geist deinem Herzen sagt. Der Heilige Geist selber verliert gerade den Prozess in deinen Gedanken. Und deswegen ist es so wichtig, also echt, kann man gar nicht übertreiben, die Wichtigkeit dessen, sich nicht irgendwie mit dem zu solidarisieren, was deine Gefühle sagen oder irgendwie was, ja, also auf jeden Fall irgendwie nicht irgendwie das anzunehmen, was der Teufel dir erzählt, sondern dich mit dem zu solidarisieren, was Gottes Geist dir sagt. Es kann wirklich über Wohl und Wehe entscheiden und über dein ganzes geistliches Leben, sogar zum guten Teil über dein seelisches Leben, mit welcher der beiden Aussagen du dich identifizierst. Und wenn du immer irgendwie zu dieser einen Seite neigst und sagst, ja, ich bin schlecht, ich bin nichts wert und ich kann nicht vor Gott bestehen, dann wirst du niemals dahin kommen, dass du aus deiner Identität lebst. Aber wenn du einmal irgendwie dahin kommst und dich zurücklehnst und sagst, ich lasse den besten Anwalt der Welt für mich arbeiten und ich werde dem nicht dazwischen funken. Ich werde mich nicht mit dem solidarisieren, was der Ankläger sagt. Dann ist das schon die halbe Miete, um durchzukommen. Und deswegen, Freunde, echt lernt eure Identität in Christus kennen. Irgendwie, es ist eine extrem wichtige Sache. Irgendwie lernt es wirklich kennen, was Gottes Wort über euch sagt. Echt schaut in den Spiegel des Wortes Gottes, um zu wissen, wer ihr seid. Und damit das nächste Mal, wenn der Ankläger der Brüder und Schwestern kommt, ihr ihm sagen könnt, ist mir egal, was du sagst, weil mein Anwalt kennt das Gesetz besser als du und der sagt mir, was wahr ist und ich glaube nicht, was du sagst. Und um das zu lernen, hat Jesus uns etwas extrem Schönes gegeben. Und das ist der letzte Punkt. Ich möchte gerne über das Amt des Hohen Priesters reden, das Jesus Christus für uns eingenommen hat. Hat irgendjemand von euch nicht den Hebräerbrief gelesen? Okay, ihr müsst wieder nicht aufzeigen, ich weiß, das macht sowieso keiner. Falls du den Hebräerbrief noch nicht gelesen hast, bitte tu das mal. Der Hebräerbrief ist der absolute Burner. Gerade für Leute, die sagen, ich verstehe das Alte Testament nicht, ist es wichtig, Hebräer zu lesen, weil der Hebräerbrief vieles erklärt an Bildern, die aus dem Alten Testament übernommen worden sind und uns zeigt, wie Erlösung im Alten Testament funktioniert hat und überhaupt das Alte Testament sehr gut erklärt. Und einer der großen Unterschiede, die der Hebräerbrief zeigt, ist das Amt des Hohen Priesters. Und darüber geht es in Hebräer 6, also das wäre ein Kapitel, das würde ich euch fast als Hausaufgabe irgendwie schon mal geben wollen, falls ihr Hausaufgaben macht, dann lest mal Hebräer 6. Und in Hebräer 6 wird gesagt, dass der hohe Priester des Alten Testamentes einmal im Jahr in das Allerheiligste gegangen ist, um Entsühnung für das ganze Volk zu bringen. Also einmal im Jahr irgendwie kommt der hohe Priester und es gibt eine Mordszeremonie mit Böcken und allem Möglichen und es wird geopfert und geschlachtet und Sünden werden übertragen und dann kommt die Entsühnung. Das Problem dabei ist, dass diese Entsühnung niemals etwas gewesen ist, was vollkommen funktioniert hat, sondern man wusste schon, ein Jahr später geht das Gleiche wieder los und der hohe Priester muss wieder opfern und es wird wieder irgendwie der Schuld des Volkes gedacht und die Schuld des Volkes auf den Bock gelegt und dann wird wieder die Entsühnung passieren. Aber auch das wird wieder nur vorläufig sein, denn das Jahr darauf geht es wieder von vorne los. Und so ist die Botschaft eigentlich des Alten Testamentes, es gibt keine Möglichkeit, Sünde permanent loszuwerden, sondern es ist immer bloß für so einen gewissen Zeitraum, ist es so irgendwie, dass Gott Gnade gibt und dass Entsündung passiert, aber danach muss es wieder gemacht werden, das Opfer muss immer wiederholt werden. Und der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Jesus ist anders. Jesus hat ein für alle Mal sein Blut gebracht und er hat das Opfer gebracht, das ein für alle Mal gilt und für immer gilt. Es muss nicht wiederholt werden. Es ist nicht nötig, das einmal im Jahr zu tun, sondern Jesus hat die vollkommene Erlösung gebracht und die Erlösung ist jetzt da durch sein Blut. Und das verändert den Kult total. Auf einmal ist es nicht mehr nötig, einmal im Jahr zu opfern. Und was ja passiert ist, ist, dass nicht nur Sünden vergeben worden sind, sondern einmal im Jahr wurde man an seine Sünde erinnert und wurde daran erinnert, dass die Identität, aus der man lebt, immer noch Sünder ist, auch wenn Gott Sünde vergibt. Und jetzt, wo Jesus gekommen ist und gestorben ist, gibt er uns eine andere Zeremonie, ein anderes Ritual, wobei Ritual klingt so negativ, aber Jesus gibt uns etwas anderes, was wir machen sollen. Und er gibt uns eins, wie wo er sagt, das sollen wir eigentlich jedes Mal tun, wenn wir als Christen zusammenkommen. Und das ist abgefahren, das gab es im Alten Testament nicht, soweit ich weiß. Es gab nichts, was man immer tun sollte, wenn man zusammengekommen ist. Es gab bloß Sachen, die man gut wöchentlich wiederholt hat, den Sabbat zum Beispiel. Aber irgendwie das meiste war nicht, was man täglich machen sollte. Und im Christentum ist es sogar eine Sache, die ist total outstanding, einzigartig, besonders, weil das meiste, was wir haben, einmalig ist. Man bekehrt sich einmal, man wird einmal getauft, man bekommt eine Geistestaufe, man heiratet nur einmal. Also die meisten Sachen sollen nur einmal passieren, aber Jesus gibt uns eins, was wir regelmäßig machen sollen. Was? Ja, richtig, gut. Wir haben euch extra da auch so einen kleinen Tipp aufgebaut, damit ihr darauf kommt. Genau, das Abendmahl. Und über das Abendmahl sagt Jesus etwas, was ein totaler, wesentlicher Unterschied ist zu dem, was im Alten Testament passiert ist und was der hohe Priester gemacht hat. Und er sagt im Matthäusevangelium, während des Mahls nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis und dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und wenn man eine Sache regelmäßig machen soll, dann ist der Grund dahinter, die Motivation dahinter, dass man durch Übung etwas lernt. Es kommt dann in den Kopf hinein. So sagt Paulus an zwei Stellen in den Briefen, dass viele wiederholen, macht mich nicht müde, euch aber macht es gewiss. Wenn Jesus uns also etwas gibt, was wir eigentlich immer tun sollen, wenn wir zusammenkommen, dann deutet es schon darauf hin, dass er möchte, dass eine Heilstatsache absolut in unseren Herzen und Denken verankert wird. und dass unser Denken nach Römer 12, Vers 2 erneuert wird in diesem Punkt und nicht mehr das alte weltliche Denken ist oder in dem Fall das alte jüdische Denken, sondern das neue Jesus-Denken reinkommt. Und das Symbol des Abendmahles ist nicht, du bist sündig, sondern das Abendmahl symbolisiert die Vergebung der Sünden und symbolisiert die Erlösung. Das heißt, während im Alten Testament vom Kult her es schon im Mittelpunkt gestanden hat, dass du regelmäßig an deine Sünde erinnert wirst, steht im Neuen Testament im Mittelpunkt des Kultes, dass du regelmäßig an deine Erlösung erinnert wirst. Und dass die vollständige Erlösung, die Jesus gekauft hat, und dieses vollständige Neumachen des inneren Menschen, dass das im Mittelpunkt des Interesses steht. Boah, ich könnte anfangen zu heulen, aber das ist ja peinlich. Und ich hoffe, ich wünsche mir das ja selber für mich auch. Ne? Es ist ja jetzt nicht irgendwie, dass ich hier jetzt sage, boah, ihr habt es nicht gerafft, aber ich habe es gerafft und deswegen stehe ich hier. Aber ich hoffe mir, dass das auch in mein Herz echt so tief einsickert, dass ich regelmäßig die Erlösung feiern kann und nicht an meine eigenen Sünden denke. Denn ich meine, ich war selbst da. Ich weiß, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, wenn ich immer wieder irgendwie an meine Sünde denke. Es macht mich nicht frei, es macht mich nicht heiliger. Aber es funktioniert, wenn ich die Erlösung vor Augen habe. Und was Jesus hier sagt, ist, ich will euch die Erlösung vor Augen malen. Es ist etwas, was ein für alle Male passiert ist, aber wo wir uns immer wieder dran erinnern können. Und das Ziel ist, dass wir es lernen, von der Erlösung her zu denken und von der Erlösung her zu leben. Und die letzte Sache irgendwie dazu ist jetzt wirklich die allerletzte. Ich weiß, ich habe gerade gelogen. Die letzte Sache dazu ist, ich habe vor einer Weile versucht, mein Gebetsleben umzustellen und das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert, bis auf einige Aussetzer. Das ist echt manchmal seltsam, wenn man mit Gott allein ist und betet, und dann merkt man erst, was wirklich im Herzen drin ist und was echt theologisch Phase ist. Und mir ist das aufgefallen, ich habe so oft irgendwie gebetet, ey Jesus, mach irgendwie, dass ich das hier überwinde irgendwie und mach, dass ich heilig bin und mach, dass ich dieses oder jenes irgendwie mal passiert. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, so, nee, es ist Quatsch. Und ich habe mir vorgenommen, ich will von meiner Identität aus beten. Ich will nicht mehr beten, Jesus, mach das irgendwann, sondern ich will beten, Jesus, mach, dass ich, oder hilf mir, mich meiner Identität gemäß zu verhalten. Hilf mir irgendwie aus dem tiefsten Innern meines Wesens heraus, sündfrei zu leben. Hilf mir irgendwie, dass ich es einfach verstehe, was du in mir gemacht hast und dass das Bewusstsein dieser Identität so groß ist, dass es alles andere verdrängt. Und wenn du in dem Bewusstsein dieser Identität bist, dass du die Gerechtigkeit bist, die vor Gott gilt, ich glaube, dann kann man fast nicht mehr sündigen. Dann ist Sünde wirklich wie dieser dritte Schuh und du stehst davor und denkst, ja mein, ich habe ja schon zwei an, was soll ich mit dem dritten Schuh? Irgendwie, den braucht ja kein Mensch. Und genauso ist Sünde. Sünde braucht kein Mensch, ehrlich. Irgendwie unheiliges Leben braucht kein Mensch. Kein Mensch braucht schmutzige Gedanken oder irgendwie Minderwertigkeitskomplexe oder sonst irgendetwas. Und was diese Gerechtigkeit Gottes macht und diese Erlösung, wenn wir uns drum drehen, ist, dass diese Sachen wirklich wie der dritte Schuh sind und dass wir gar nicht mehr die Versuchung haben, das anzuziehen, weil wir Gottes Gedanken kennen. Okay, bevor ich jetzt anfange zu predigen, sage ich Amen. Ich glaube, ich bete noch eben die Einsetzungsworte und dann...